Vielen Dank schon mal für diese warmherzigen Worte. Jetzt kann ich ja nur nicht so gut abschneiden, wie du mich geschildert hast. Ich komme nicht aus der Schweiz. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Hernhut. Das ist ein ganz kleines Dorf, Walddorf heißt das. Und in diesem Dorf leben 800 Einwohner und es werden immer weniger. Und wenn ich meine Familie vorstellen muss, habe ich gedacht, es geht am besten mit einem Familienfoto, aber in meiner Familienkonstellation ist ein Familienfoto fast unmöglich. Die einzige Möglichkeit ist dieses Foto, was wir im Urlaub in einem Auto gemacht haben. Da sitzen hinten meine drei Kinder, der Sohn, der sein Basecap ganz tief ins Gesicht zieht, weil er nie fotografiert werden möchte. Lennart heißt er, auf der rechten Seite unsere Tochter Lisa, mittlerweile verheiratet, 21 Jahre alt und leitet aktiv unsere Jugendarbeit. Und in der Mitte die kleine Pauline, 10 Jahre jünger als unser zweiter Sohn. Und dann denkt ihr jetzt wahrscheinlich, ist ja eine interessante Familienkonstellation, wie kann man denn 10 Jahre Abstand zwischen Kindern planen? Die dritte war geplant. Wir sind 1999 als Familie nach Berlin gezogen. Wir hatten eine Anstellung für Jugendarbeit in einer Brüdergemeinde in Lichterfelde und haben dort in der Jugendarbeit gedient über Jahre. Und irgendwann hatten wir diesen Impuls, dass wir entweder als Jugendpastoren alt werden können oder dass wir jung beginnen können, eine Gemeinde zu gründen. Und dann haben wir uns entschieden, eine Gemeinde neu zu gründen und haben überall auf der Welt gesucht, wo gibt es Gemeinden, wo Jesus im Zentrum steht, wo er der Mittelpunkt ist und die trotzdem die Sprache sprechen, wie sie meine Freunde normal gesprochen haben. Und das habe ich in unserer Gemeinde so nicht ganz gefunden. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden neu gründen. Und dann haben wir begonnen und unser erstes Welcome-Team bestand aus Lisa und Lennart. Sie waren damals 4 und 2 Jahre alt. Wir haben mit 12 Leuten im Wohnzimmer gesessen, haben unsere Freunde eingeladen und sie haben Croissants den Hausflur runtergebracht aus dem 3. Geschoss und haben Leute in Kaffee gebracht und so haben wir Gemeinde gegründet. Und in der Phase hatten wir den Wunsch nach einem dritten Kind und meine Frau, die hier auf der linken Seite im Bild sitzt, die hat gesagt, mein Traum ist es, 3 Kinder zu haben. Und damals haben wir gedacht, wenn du eine Gemeinde gründest, wirst du viele geistliche Kinder haben. Du brauchst die Kraft für andere Menschen. Und dann haben wir gesagt, wir verzichten auf unser drittes Kind. Und da hat meine Frau angefangen zu weinen und sagte, ich fühle mich wie Abraham, der seinen Sohn Isaak opfert und ihn weggeben muss. Und es war für uns aber für diese Phase in Ordnung. Und Jahre später war ich unterwegs in Zürich, in der Schweiz mit unseren Pastorenkollegen, die wissen, wie man Löcher in den Käse macht. Und wir haben eine gute Angewohnheit, immer wenn wir als Pastoren zusammenkommen, sitzt einer in der Mitte und 3 beten für ihn und hören auf den Heiligen Geist, was Gott für diese Person, die auf dem Stuhl sitzt, sagen möchte. Und da kam der Pastor von einem ICF in der Schweiz aus Bern, hat auf seinem Schweizerdeutsch ganz langsam geredet und sagte, ich weiß auch nicht, aber ich habe ein Bild. Ich sehe 3 Säulen, ich sehe 3 Pyramiden, ich sehe 3 Dinge. Ich kann damit nichts anfangen, kannst du was damit anfangen? Und ich wusste sofort, dass Gott sagt, jetzt das Go für euer drittes Kind. Dann bin ich nach Hause gefahren zu meiner Frau und habe gesagt, ich habe von Gott grünes Licht für unser drittes Kind. Und sie sagte, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich werde 40 Jahre alt, kommst du in die Midlife-Crisis, lieber Stefan? Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das. Und jetzt ist Pauline, die dort in der Mitte sitzt, unser großer Sonnenschein, wie ein Geschenk von Gott. Und später hat meine Frau realisiert, Abraham hat Isaak nicht geopfert, sondern er hat ihn zurückbekommen. Und deswegen ist diese kleine Tochter ein Geschenk. Und ich bin so dankbar. Unsere Tochter leitet mit ihrem Ehemann unsere Jugendarbeit. Unser Sohn kann alles mit Technik, wo ich noch nicht mehr das Licht anschalten kann. Meine Frau leitet den ganzen Bereich der Next Generation, also Kinderkirche, Jugend und die Arbeit mit den 20-Jährigen. Und ich sitze am Steuer und ab und zu blinke ich, ab und zu gebe ich Gas und manchmal muss ich auf die Bremse drücken. Das ist der Job des Pastors, oder? Was das lautet? Genau, vielleicht soweit ein paar Hintergründe zu mir, zu uns als Familie. Und ich habe überlegt, über was kann ich predigen, wenn ich zum ersten Mal eingeladen werde und es ist keine Hochzeit. Und ich habe überlegt, dann habe ich gebetet und ich hatte so viele Ideen und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und dann saßen wir beide in deinem Büro, haben uns sehr lange und sehr intensiv unterhalten und es war eine richtig gute Zeit und ich sah die ganze Zeit am Fenster hinter dir, war so ein kleines Mosaik von Kindern gemacht, die Sonne schien durch und dort war ein Brunnen und eine Person, die reingeschmissen wurde. Und ich hatte diesen Impuls, predige über Josef. Und dann dachte ich, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht, du brauchst doch was Positives, du brauchst doch was Ermutigendes, weil das ist meine Art. Und dann hat Gott gesagt, nein, mach das und sprich über das Thema zerbrochene Träume. Und ich weiß nicht, worüber Sie geträumt haben, als ihr 17 wart. Ob Gott euch Träume gegeben hat, ob er euch was aufs Herz gelegt hat und jetzt guckt ihr zurück auf euer Leben, egal wie alt ihr im Moment seid und sagt, was ist von diesem Traum, den Gott mir geschenkt hat, wo ich dieses Gefühl im Herzen hatte, das ist eine Vision von Gott, das soll ich zu meinen Lebzeiten mit meinen Begabungen, mit meiner Geschichte, das soll ich umsetzen und wie viel von dem ist geworden oder liegen im Laufe des Lebens ganz, ganz viele zerbrochene Träume und Scherben auf dem Boden, wo man sagt, ich hatte einen großen Traum, aber dieser Traum, der ist so noch nicht Wirklichkeit geworden. Und man sieht das Ende des Lebens, was nähert und fragt sich, ob es noch wird oder ob man Gott damals falsch verstanden hat und was aus dem geworden ist. Und dann war ich in der Geschichte von Josef und habe festgestellt, Josef, der als Staatsmann endet und der die Regierung berät in großen weltgeschichtlichen Belangen, diese historische Person in der Bibel, von der im Alten Testament berichtet ist, diese Person erlebte Zerbruch nicht nur einmal im Laufe ihres Lebens. Und ich werde Geschichten erzählen, wo ich Zerbruch erlebt habe. Ich habe eine Geschichte und ich habe Zerbruch nicht nur einmal in der Biografie meines Lebens gelebt. Und ich bin jetzt 49 Jahre alt und es sind etliche Geschichten, wo ich mit Zerbruch zu kämpfen hatte. Und Zerbruch erlebst du nicht nur einmal auf dem Weg zur Verwirklichung von Gottes Träumen. Und das ist erstmal ernüchternd. Und Josef, im Prinzip, wenn du in die Geschichte reingehst, Josef war eine Person, der hatte einen innerfamiliären Konflikt. Und das sind ganz oft große Konflikte, die wir innerhalb der Familie haben oder innerhalb unserer Gemeindefamilie, wo es zu Konflikten kommt. Und bei Josef war es so, der Segen des einen wurde zum Problem des anderen. Manchmal segnet Gott eine bestimmte Person, vielleicht eines unserer Geschwisterkinder. Und ihr habt es bei uns gesehen, so ein kleiner Nachzügler, der ist ja immer der Sonnenschein. Und unsere älteste Tochter beschwert sich manchmal, sagt, warum darf die Sachen, die ich damals nicht durfte? Kann an unserer Erziehung liegen, an unserer wachsenden Gnade im Laufe des Alters und der abnehmenden Strenge. Aber manchmal passiert es selbst in Familien, dass man das Gefühl hat, und es muss noch gar nicht so sein, dass Gott den einen mehr segnet als den anderen und der Segen des einen wird zum Problem des anderen. Und an dem Punkt erlebte Josef Zerbruch. Und Josef erlebte das nicht nur einmal, sondern die erste Stelle, die er erlebte, war vor seinen Brüdern. Das Bild, was ich in deinem Büro gesehen habe, dass seine Brüder neidisch waren auf den Segen von dem vorerst jüngsten Kind, der gefühlt verwöhnt wurde von seinen Eltern. Und dieser Sohn wurde bevorzugt. Und dann hatte er noch diese Träume. Dann hatte er diese Träume nachts, dass Gott ihn gebrauchen möchte für etwas Größeres, dass sich die Gaben vor ihm verneigen, dass sich Sonne und Mond und Sterne vor ihm verneigen. Und ich dachte, Josef, was kann ich von dieser Geschichte lernen? Dass man sich nie schämen muss für die Träume, die Gott einem gibt, aber dass man weise sein sollte, wie man diese Träume kommuniziert. Es war vielleicht nicht das Beste von Josef, sich vor seine Brüder hinzustellen und sagen, ich bin der King, ich werde euer König sein, er war der kleine Bruder. Und es hat die Leute auf die Palme gebracht, seine Brüder. Und wir lesen in der Bibel, in 1. Mose 37 steht, los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut. Werft ihn doch lebend in diesen Brunnen. Das war die erste Geschichte, als Josef Zerbruch erlebt hat, von seinen eigenen Geschwistern ausgelöst. Einer, Ruben, hielt die Fahne hoch und sagt, bitte tötet ihn nicht. Vergießt kein Blut, wir werfen ihn in den Brunnen und die Geschichte nimmt seinen Lauf. Er wird mitgenommen, er kommt nach Ägypten und er ist dort am Hof des Pharao. Und dann kommt die zweite Stelle in seinem Leben, wo er Zerbruch erlebt, nämlich als die Frau des Potiphar, des Pharao, die gut anzusehen war, lief und Josef Gott treu geblieben ist. Und er nichts getan hat in diese Richtung. Nur die Frau hat Lügen verbreitet und er landet im Gefängnis. Und dann sitzt du im Gefängnis und stell dir das vor, deine eigene Familie lässt dich fallen. Du hältst dich an Gottes Gebote, du willst treu sein, du lebst nach Gottes Geboten und weil du dich ganz eng an die Bibel und an die Werte der Bibel gehalten hast, erlebst du Zerbruch, liegst du im Gefängnis und du fragst dich, ja Gott, was soll ich jetzt machen? Ich habe doch das Richtige tun wollen und ich habe auch das Richtige gemacht und trotzdem verdrehen es Menschen, erzählen Lügen, obwohl du das Richtige machst. Zerbruchssituationen, die wir kennen, aus verschiedenen Bereichen, in Politik, in Gemeinden, in Gesellschaft, das sind Dinge, die passieren, dass Wahrhaftigkeit verdreht wird in Lüge. Und das Dritte, er erlebte Zerbruch, als der Mundschenk ihn vergessen hatte. Die Situation war folgende, Josef war im Gefängnis und er hat von Gott diese Begabung bekommen, dass er Träume auslegen kann. Und oft sind Menschen zu ihm gekommen aus allen Kreisen der Regierung und haben ihn gebeten, die Träume auszulegen. Und Josefs erste Antwort war immer, er sagt, die Gabe, die ich bekommen habe, die habe ich von Gott, die habe ich mir nicht erarbeitet. Ich bin einfach nur das Gefäß, durch das es rausfließt. Und dann ist er im Gefängnis mit dem Bäcker und dem Mundschenk, die ins Gefängnis geworfen worden sind. Und die beide hatten einen Traum in der Nacht. Und Josef sieht das, weil er wahrscheinlich ein sehr empathischer Mensch war durch das Leid, was er erlebt hat und sich in Situationen hineinfühlen konnte. Er sieht das Gesicht morgens von den beiden und fragt sie, was ist mit euch los? Und dann sagen sie, wir haben was ganz Schlechtes geträumt. Und dann erzählen sie Josef die Träume und Josef legt mit der Hilfe von Gott diese Träume aus und der Mundschenk wird befreit und kommt wieder an den Hof des Königs. Der Bäcker wird auch befreit, wird aber hingerichtet. Und dieser Mundschenk hatte mit Josef einen kleinen Deal gemacht. Josef hat ihm gesagt, wenn du draußen bist aus dem Knast, bitte erzähl dem Pharao, dass ich noch hier drin bin. Er hat mich vergessen. Und der Mundschenk hat ihm versprochen, ich werde ihm davon erzählen, ich hole dich aus dem Gefängnis raus. Und dann liest du in der Bibel, 1. Mose 40, Vers 23, der Mundschenk war draußen, doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, er vergaß ihn einfach. Das heißt, der Mundschenk war draußen, seine Situation war verändert, aber das Versprechen, was er einem Menschen gegeben hat, das hat er einfach vergessen. Und es dauerte nicht nur Stunden, nicht nur Tage, nicht nur Wochen, sondern Monate, bis Josef danach aus dem Gefängnis rauskam. Wieder eine Zerbruchssituation im Leben von Jesus. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass jemand euch ein Versprechen gegeben hat und dieses Versprechen gebrochen worden ist. Dass jemand euch von großen Visionen erzählt hat, sich mit reingenommen und dieses Versprechen wurde gebrochen. Und du stehst da und denkst, hallo, ich bin doch auch noch da. Ich sitze hier noch immer in meinem Gefängnis und wir hatten doch die Abmachung, wenn du an dem Punkt bist, dass ich mit bei dir sein kann, dass ich den Weg mit dir gehe, aber es ist etwas zerbrochen an so vielen Stellen. Und ich kann das so nachvollziehen, weil ich bin Pastor einer Gemeinde und ich habe nicht nur in seelsorgerlichen Gesprächen mit Zerbruch zu tun, wovon mir Menschen erzählen, und ich Jesus einlade in die Situation, sie zu klären, sondern ich habe selbst Zerbruch erlebt an vielen Stellen. Als ich 12 Jahre alt war, ist meine Mutter an Brustkrebs gestorben. Wir hatten damals nicht die medizinischen Mittel, sie zu heilen und es war ein langer Prozess und das hat mit mir etwas gemacht. Und ich habe diesen Schmerz über Jahre mit mir herumgeschleppt, weil ich mich von meiner Mama nie wirklich verabschieden konnte in einer Situation. Und es war Jahre später, als ich bei der Stiftung Schleife in der Schweiz saß mit einer Frau, die über 80 Jahre alt war. Und ich habe mir dort die Seele aus dem Leib geweint und habe Abschied genommen von meiner Mama, habe das aber 30 Jahre und länger mit mir rumgetragen. Und das war ein Zerbruch, der mir drin war. Ein Traum, den ich hatte, ist zerstört worden durch Kräfte von außen. Ich war 14 Jahre alt und bin eingeladen worden in meiner Schule, damals in der DDR, in der Polytechnischen Oberschule von Waldorf, bin von der Direktorin in der großen Pause in ihr Zimmer eingeladen worden. Und es ist nichts Gutes, wenn du als Teenager in das Direktorinzimmer eingeladen wirst. Und ich kam rein und sie saß an einem großen Eichenschreibtisch und links und rechts von ihr standen zwei Personen, zwei Offiziere der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Und dann sagte unsere Direktorin: Stefan, wir sehen Führungspotenzial in dir. Kannst du dir nicht vorstellen, unserer Armee für 20 oder mehr Jahre zu dienen? Und ich stand da als kleiner Junge und ich habe gesagt: Nein. Aber dieses Nein habe ich nicht gesagt aus einer inneren Überzeugung, sondern aus Angst vor meinem Vater. Ich bin in einer sehr, sehr strengen und sehr konservativen Gemeinde aufgewachsen und wir wurden Staat. Und ich hatte Angst, dort Ja zu sagen, weniger aus Überzeugung als Angst. Was würde mein Papa sagen, wenn ich nach Hause komme und sage, ich gehe zur Armee? Und dieses Nein kam trotzdem irgendwie überzeugt rüber. Und als dieses Nein da im Raum stand, sagte die Direktorin: Okay, dann ist das okay, aber dann kannst du auch vergessen, dass du studierst. Und mein großer Traum war es damals, Architekt zu werden. Ich träume, wenn ich hier drin stehe, ist die größte Freude. Die Akustik, die Fenster, alles. Ich bin so tief im Herzen, liebe ich es, Dinge zu bauen, ein Architekt zu sein. Und der Traum war zerstört. Und ich dachte, das wäre meine Berufung, das wäre meine Leidenschaft. Und Jahre später sitze ich Silvester auf einer Freizeit mit ganz vielen Jugendlichen. Ich stand kurz vor dem Architekturstudium, was nach dem Fall der Mauer dann möglich gewesen wäre. Und als höre ich Gott zu mir reden, sagt Gott: Stefan, ich habe eine Berufung für dich. Du sollst Kirche bauen und keine Häuser. Und ich dachte, habe ich gerade richtig gehört? Ich soll Kirche bauen und keine, aber ich will doch Häuser bauen. Soll ich Kirchengebäude bauen? Nein, du sollst Pastor werden. Und damals habe ich mich entschieden, ein Studium anzunehmen, um Pastor zu werden und diesen Weg zu gehen, um das zu sein. Und es schlagen wie zwei Herzen in meiner Brust. Und wenn ich jetzt zurückschaue, die Leidenschaft zu renovieren, die Leidenschaft, Dinge schön zu machen, ist immer noch in mir drin. Aber dennoch war es genau richtig von Gott, dass die Mauer gefallen ist, ich die Möglichkeit gehabt hätte, Architektur zu studieren, aber dennoch hat er die Möglichkeiten aufgemacht, Pastor zu werden. Und dieser Traum, der damals wie zerbrochen schien, den hat Gott genommen und hat ihn in etwas verwandelt, was größer und besser ist. Und ich bin mega dankbar, dass Gott diesen Weg eingeschlagen hat und dass er das mehr und mehr bestätigt hat. Und deswegen habe ich einen Satz mitgebracht: Nur weil wir am Boden sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Nur weil wir am Boden sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und ich könnte bis heute Abend predigen, wenn ich Zerbruchsgeschichten aus meinem Leben und Zerbruch aus dem Leben von anderen Menschen erzählen würde. Aber nur weil wir am Boden sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Ich möchte noch eine zweite Geschichte mit hineinnehmen und von Josef ein Stück weitergehen. Es gibt eine Geschichte von David. Und David war unterwegs und es gibt im Alten Testament die Geschichte rund um die Stadt Ziklag. Das ist eine Stadt und David hatte damals einen großen Feind, das waren die Philister. Und David spürte den Auftrag von Gott, dass er die Philister bekämpfen soll. Und dann sind sie losgezogen. Er hat eine ganze Armee, er hat ein ganzes Volk mobilisiert, dass sie in den Krieg gegen den Feind ziehen und geistliche Kampfführung machen. Und er kommt zurück in seine Heimatstadt und was stellt er fest? Die ganze Stadt war niedergebrannt, die Frauen und die Kinder waren komplett entführt und die Leute waren aufgebracht gegen ihn. Und in der Bibel steht in 1. Samuel 30, Vers 6, und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Sie kommen zurück. Sie haben auf ihren Leiter gehört. Sie haben David vertraut. Sie dachten und wussten, wenn er diesen Eindruck von Gott hat, dann gehen wir mit ihm. Aber sie kommen zurück und sie haben nur Verluste. Und der Verlust, der war nicht nur finanziell, der ging hinein bis in die eigene Familie, dass Frauen und Kinder Leidtragende waren. Ich habe eine Pastorentochter getroffen, die sagte, ich habe mir so sehr einen Papa gewünscht in meinem Leben. Und dann gab es die eine Situation, wo wo sie als kleines Mädchen am Abend ihren Papa angebettelt hat, Papa, bitte geh nicht. Und dann hat sie sich um sein Bein gehangen und der Papa sagte, ich muss heute zum Ältestenkreis und hat sie wie abgestreift. Und das hat bei ihr in ihrem Leben eine ganz tiefe Narbe hinterlassen, dass sie immer das Gefühl hatte, die Gemeinde ist wichtiger als die eigenen Kinder. Und es war eine tiefe Narbe und ich habe das gehört und ich habe die Tränen dieser Frau gesehen in diesem Moment und ich wusste, ich möchte das anders leben, ich möchte es versuchen anders zu leben. Ich bin nicht der beste Papa, für meine Kinder hoffentlich schon. Und es passieren Momente, wo ich denke, wieso hast du das jetzt gesagt? Wieso hast du das jetzt getan? Und dann gibt es Vergebungsmomente, wo ich zu meinen Kindern gehe und mich auch bei einer Neunjährigen entschuldige, weil ich merke, ich habe mich im Ton vergriffen. Oder ich war genervt aufgrund eines meiner Mitarbeiter. Nenne keine Namen. Und ich konnte den Konflikt aber nicht ansprechen und ich habe es nicht verarbeitet bekommen. Und meine kleine Tochter war gerade dummerweise im Auto und sie hat den Frust abbekommen. Und es sind Zerbruchsmomente da. Und es gibt manchmal Situationen wie David, wo du für Jesus, für deinen Gott, wo du für etwas Gutes unterwegs bist, aber die Verluste gehen hinein bis in deine eigene Familie. Und David sitzt da völlig erbittert und dann steht für mich der entscheidende Satz hier, David aber stärkte sich in dem Herrn sein Gott. Der letzte kleine Satz, was macht David in dem Moment, wo alles zerbrochen war, wo sich alle gegen ihn richtet, wo selbst das Volk ihn steinigen wollte, weil sie sagten, du hast eine Fehlentscheidung getroffen. Das war nicht gut. Guck doch hier und hier. Sie machen ihm leider Vorwürfe. David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Er geht zurück und sagt, die einzige Kraftquelle, die ich jetzt habe, ist, mich in Gott zu stärken. Und dann ziehen sie los und wollen ihre Familien zurückholen. Und auf dem Weg treffen sie einen Verwundeten, der am Straßenrand liegen bleibt. Einer, der Schwäche gezeigt hat, der von den Philistern am Wegesrand liegen geblieben ist. Sie haben ihn gesagt, können wir nicht weiterbauen. Und ich habe diesen Text gelesen und dachte, eine meiner Grundsätze ist, wir lassen Verletzte nicht liegen. Wir lassen Verletzte nicht am Straßenrand liegen. Weil wenn jemand verletzt ist, ist es die beste Möglichkeit, für Gott ein Wunder zu machen, Heilung und Wiederherstellung hinzubringen. Und ja, man geht manchmal langsamer, man geht manchmal, kommt manchmal nicht so schnell ans Ziel, aber wir lassen Verletzte nicht liegen. Und dieser verletzte Philister, der am Straßenrand lag, war der Schlüssel, dass David und seine Armee erfolgreich waren und die Familien wieder zurückholen konnten in die Stadt und dass ein Wiederaufbau dieser Stadt möglich war. Zerbruch gehört zur Geschichte von Menschen, aber Gott kann den Zerbruch in etwas Positives verwandeln. Und ich möchte enden mit einer Geschichte und ich bin nicht bei Josef stehen geblieben, sorry dafür, aber das ist eine Geschichte, von der ich dachte, das ist so mein Lebensziel. Meine Frau und ich, wir waren unterwegs, als wir jung waren und sind in München, irgend auf einem Berg, da unten gibt es irgendwie Berge, also so in Bayern, sind wir mit einer Gondel hochgefahren und es saß ein Rentner-Ehepaar drin, die haben geflirtet miteinander und die hatten so eine Ausstrahlung, die hatten so rege Gespräche und da habe ich gesagt, das ist meine Vision. Wenn ich in dem Alter bin, möchte ich genau so eine Ausstrahlung haben wie dieser Mann. Möchte ich so eine Ausstrahlung haben wie diese beiden in dieser Gondel. Und manchmal, wenn wir uns grimmig im Auto ankrummeln oder mal wieder ein Streit vom Zaun gebrochen ist, wir erinnern uns immer wieder an diese Situation in dieser Gondel. Und im Kontext dieser Geschichte habe ich in Josua 14, Vers 6 eine Geschichte gefunden von Kaleb. Kaleb, der ja zu den 12 Kundschaftern gehörte, und er war einer derjenigen, die gesagt haben, hey, wir gehen in das verheißene Land. Und es gab 10 Leute und ein ganzes Volk danach, die ihm diese Vision ausgeredet haben. Die nicht nur mit verschränkten Armen da saßen und gesagt haben, gucken wir mal, was passiert unter deiner Leitung, sondern die aktiv dagegen gekämpft haben, die richtig was unternommen haben, dass diese Vision, dass das Volk Israel ins verheißene Land geht, dass diese Vision nicht zustande kommt. Und dann hat Kaleb die Möglichkeit, eine Predigt zu halten. Und ich habe mich gefragt, was würde ich predigen? In so einer Situation, wo ich das Volk vor mir habe, die schuld sind, dass ich nicht zu meinen Zielen gekommen bin. Hätte ich meinen Seelsorger beschuldigt, dass er den Schlüssel nicht gefunden hat in mir, das wirkliche Problem? Würde ich die Leute beschuldigen, die da sind? Was macht Kaleb in dem Moment, wo er predigt vor diesem Volk? Er sagt, Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Deshalb bitte ich dich, mir das Bergland zu geben, das mir der Herr an diesem Tag versprochen hat. Du wirst dich erinnern, damals kundschafteten wir es aus, dass dort die Anakiter in großen befestigten Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr es gesagt hat. Kaleb ist für mich so ein Vorbild geworden. Da steht ein 85-jähriger Mann, man würde heute sagen ein rüstiger Rentner. Und er predigt und sagt, hey, ihr Jungspunde, ich wollte euch einfach nur mal eins sagen. Damals, vor 45 Jahren, wir hatten große Träume. Es ist nicht passiert über diese 45 Jahre. Aber denkt ihr, ich bin schwach? Nein, ich bin 85 und ich bin genauso rüstig. Ich bin genauso rüstig und so gut im Kampf wie damals. Und dann bittet er darum, worum bittet er? Bittet er darum, die Sommerresidenz am Ufer des Flusses zu bekommen, Ruhestand zu genießen? Nein, er bittet nicht darum. Und damals war es üblich, damals in der Kultur galt die Ebene, das fruchtbare Land, als das gute Land und die Berge als das schlechte. Er sagt in diesem Moment, ich bin 85 Jahre alt und ich habe im Laufe meines Lebens Erfahrung gesammelt und jetzt bin ich in der Lage, Gespräche zu führen, die ich vielleicht mit 45 nicht führen konnte, die ich mit 20 nicht führen konnte. Jetzt habe ich Erfahrung gesammelt in Gemeindearbeit. Jetzt habe ich meinen Gott noch besser kennengelernt als die Jahre zuvor. Jetzt bin ich in der Lage. Bitte gib mir die Berge. Ich weiß, dort sind Riesen. Wir haben sie damals ausgekundschaftet. Vielleicht sind diese Riesen und die Probleme jetzt noch viel größer. Aber jetzt habe ich die Weisheit, jetzt habe ich die Kraft und ich werde diesen Kampf angehen. Ich möchte mich nicht zur Ruhe setzen, sondern ich werde kämpfen. Und ich habe mich gefragt, ob ich mit 85 genauso reden würde. Auch sage, ich bin noch rüstig, ich habe auf mich geachtet, auf die Familie, auf meinen geistlichen Zustand, auf meine Seele, auf meinen Körper, dass ich wie Kaleb sagen kann, Gott, gib mir die Probleme. Ich kümmere mich nicht mehr um die kleinen Sachen, sondern gib mir die großen Probleme und ich werde sie meistern. Und die Frage ist, kann man das mit 85 sagen, entscheidet sich über die 40 Jahre, in den 40 Jahren Wüstenwanderung, in den 40 Jahren dazwischen, in den 40 Jahren, wo Zerbruch vielleicht nicht nur einmal im Jahr, sondern einmal im Monat, täglich, stündlich passiert, ich weiß es nicht. Und für mich ist der Schlüssel, den Kaleb während dieser 40 Jahren Wüstenwanderung hatte, sein Körper war in der Wüste, aber sein Herz war im verheißenen Land. Sein Körper war in der Wüste, aber sein Herz war im verheißenen Land. Und unser Körper, unsere Situation sind manchmal in Wüstenzeiten. Wir erleben diesen Zerbruch. Aber wir müssen unser Herz im verheißenen Land bewahren. Wir müssen unser Herz in der Bibel halten, ganz nah an den Verheißungen, die Gott gegeben hat. Weil wir leben verheißungsorientiert und nicht erfahrungsorientiert. Weil die Erfahrung, die macht uns kaputt. Und Verheißung baut uns wieder auf. Und ich möchte enden mit dem kürzesten Vers aus der Bibel. Der kürzeste Satz, der in meiner Bibel steht, ist eine Elberfelder Bibelübersetzung. Die Schrift wird zwar langsam ein bisschen klein, keine Ahnung, was die mit diesem Buch gemacht haben. Aber die zwei Worte kriege ich noch zusammen. Johannes 11, 35. Jesus weinte. Der kürzeste Bibelvers in der Bibel. Jesus weinte. Ich glaube, wenn jemand nachvollziehen kann, was du an Zerbruch in deinem Leben erlebt hast, dann ist es Jesus. Er hat Seelsorger und Pastoren eingesetzt, Menschen, Freunde, Familie, die dir mithelfen können, diesen Zerbruch zu tragen. Aber wenn jemand Zerbruch versteht, dann ist es Jesus selbst. Und Jesus weint recht oft, wenn du in die Bibel reinschaust. Wir denken oft, Jesus hat gekämpft und er hatte keine Probleme. Aber Jesus weinte, als er nach Jerusalem einzieht und den geistlichen Zustand dieser Stadt sieht. Da sagt die Bibel, dass es ihm die Eingeweide umdreht vor Mitleid. Und hier ist einer seiner besten Freunde, Lazarus, gestorben. Es ist etwas tot, was eigentlich lebendig sein sollte. Und immer wenn etwas tot ist, was eigentlich lebendig sein sollte, kannst du dir gewiss sein, dass Jesus drüber weint, dass Jesus drüber Tränen vergießt und sagt, ich wünsche es mir anders. Jesus hat die Situation so betroffen, der Tod seines Freundes und die Menschen, die mit ihm leiden, dass Jesus als allererstes Tränen vergießt und weint. Und ich möchte gerne beten, weil hier in diesem Raum, in dieser Kirche, sind viele Geschichten, sind vielleicht viele Scherben, die zerbrochen worden sind durch andere Menschen, durch einen selber. Wir sind Menschen, die im Leben von anderen Dinge zerbrochen haben. Ich bin jemand, der hat Dinge im Leben von anderen Menschen zerbrochen, weil ich keine weisen Entscheidungen getroffen habe, weil ich vielleicht Jesus nicht vorher gefragt habe, sondern meine Meinung wichtiger war als das, was Jesus darüber denkt. Und es braucht an diesem Punkt immer Vergebung und Heilung. Und ich bin froh, dass ich bei Jesus beides finde. Und ich möchte uns einladen, jetzt nochmal zu beten und den, der sagt, ich kenne jede Situation und ich weiß nur nicht nur davon, weil ich es gehört habe über Dritte, sondern ich war dabei. Ich kenne die Motive, ich weiß, wo du zu Unrecht beschuldigt worden bist und wo Lügen verbreitet worden sind. Jesus sagt, ich war dabei, ich werde Recht für dich sorgen. Und Jesus ist auf der einen Seite der alles vergeben kann, wenn wir zu ihm umkehren und sagen, bitte vergib mir und bitte heile mich. Dann wird Jesus diesen Prozess der Vergebung, Prozess der Heilung, er kann es sofort machen oder er kann es seinen Prozess machen. Er wird es angehen. Und ich weiß auch, dass ich mit Jesus einen gerechten Richter habe, weil er überall dabei war, weil er jedes Gespräch mitgehört hat, weil er jedes Gefühl, was wir haben, mitgefühlt haben, steht im Hebräerbrief, kann Jesus nachvollziehen, wie es mir geht und er weiß auch, warum es mir so geht. Und ich möchte euch einladen, mit mir zu beten und Jesus einzuladen in die ganz individuellen Situationen. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass die Bibel nicht ein Buch ist, was du zensiert hast, wo Dinge, die wir erleben und die wir als schmerzlich empfinden, wo wir das Gefühl haben, es darf nicht sein und es hätte anders kommen müssen, dass du diese Geschichten nicht rausstreichst und sagst, die darf niemand hören, weil das sieht so aus, als wäre man ein schlechter Christ, man würde zu wenig Bibel lesen, man wäre zu wenig an deinem Herzen dran. Ich danke dir, dass diese Geschichten in der Bibel abgedruckt sind, dass Frauen und Männer in der Bibel Geschichten erlebt haben, wo sie Zerbruch erlebt haben, aber dass sie immer wieder an den Punkt gekommen sind, zu dir zurückzukehren und sich in dir zu stärken. Und ich bete jetzt stellvertretend für uns, für mich, für Menschen in dieser Stadt, dass du Vergebung und Heilung schenkst. Vergebung über den Wunden, die tief in uns drin sind, über den Zerbruch, den wir erlebt haben. Ich bitte dich um Vergebung für Dinge, die wir getan haben, die ich getan habe, die andere Menschen in eine Situation gebracht haben, damit sie, weil dadurch, den sie Zerbruch erlebt haben. Und ich bitte dich um Vergebung. Und gleichzeitig bete ich dich um Heilung und Stärkung, dass du Verluste wiederherstellst, dass du Verletzungen heilst, dass nicht Narben entstehen, wo man drauf guckt, sondern dass du diese Narben wirklich heilst. Und jede Narbe ist ein Zeugnis für ein Wunder von dir. Und ich bete Gott, wo wir an unserem Geist, an unserer Seele bis in unser Körperliches Narben erlebt haben, dass du sie wiederherstellst und dass du sie heilst. Ich danke dir, Jesus, dass du geweint hast über den Zustand des Volkes, über den Zustand von uns Menschen auf dieser Erde und dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern dass du auf die Erde gekommen bist und dass du für uns gelitten hast, dass du es nachvollzogen hast und dass du Schmerzen auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du für mich stellvertretend ans Kreuz gegangen bist und stellvertretend für uns alle. Und ich bete, dass Jesus in deinem heiligen Namen, du bist der König dieser Welt und du bist der König, der in unseren Herzen regiert. Amen. Amen.